Witchcraft is hard to define because it involves aspects of ourselves as a species and as individuals that trouble us.
Das sei ja malochen.
Ja, doch klar. Kennen Sie denn nicht die Mediavistik?
Media wat soll ich kennen? Kenn ich nicht. So was gibt's doch gar nicht.
Are you sure about that?
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Media wat. Heute mit
Shirley
und Marco. Ja, Shirley, was läuft denn gerade so?
Frage ist, was läuft dich? Und ich habe das Gefühl, das sage ich immer.
Es läuft gar nichts.
Ja, doch, das Semester hat jetzt angefangen.
Ah ja.
Ruhe kehrt langsam ein. Mhm. Mein Praktikum ist jetzt zu Ende. Ich hatte meinen letzten Tag am Mittwoch. Bin ein bisschen traurig, aber es war eine richtig coole Erfahrung.
Und du hast etwas gelernt im Praktikum oder man hat dir einen Tipp gegeben.
Ja, das ist ein Tipp. Ich glaube, den können alle Marsianer irgendwie ein bisschen beherzigen. Ich muss mich besser verkaufen. Also ich muss ein bisschen selbstbewusster werden. Mhm. Nicht immer sagen, ich kann das nicht. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe für mich. Aber ich fand, das war ein sehr gutes Feedback. Also ich wusste es natürlich vorher schon. Aber das dann auch nochmal außerhalb der Uni zu hören, war ganz gut. Das hat meinen inneren Schweinehund ein bisschen aktiviert. Und ich werde jetzt vermeiden, zu sagen, ich kann das nicht. So wie ich das vermeide, zu fragen, ob ich eine Frage stellen darf. Das hat Pat mir ja auch schon
Ja, nicht nur er.
Ja. Ja, aber ansonsten geht nicht viel. Und bei dir?
Ja, du hast gesagt, das Semester fängt bald wieder an oder ist jetzt eigentlich schon am Anfang. Das heißt, wir hatten ja einen kleinen Moment Ruhe, ne, um vielleicht auch ja etwas zu unternehmen und etwas abzuschalten. Und das haben wir ja gestern gemacht, oder? Wir haben was ganz Interessantes erlebt, einen ganz tollen Tag gehabt. Wo waren wir?
Wir waren in Essen im Haus der Geschichte, wo wir zuerst dachten, ist das erstmal ein Archiv? Wir dachten, das wäre ein Museum. Aber dann haben wir es ja zum Glück doch noch gefunden. Ja, und dann haben wir uns eine Ausstellung angeguckt. Und ja, es ging um die Stadt Essen. Ich weiß gar
Essener
nicht.
Stadtgeschichte, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wann es genau anfing, aber es ging so um Weimarer Republik, Nazi-Deutschland.
Ja, so ein Rundumschlag, ne?
Genau.
Weimarer Republik bis, ja, bis in die 70er, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, und da haben wir ein ganz, ganz interessantes Exponat gesehen.
Ja, also ich fand einige Sachen da ganz cool, aber ich glaube, du spielst auf das Mutterkreuz an, oder?
Genau, mit dem du ja irgendwie auch eine Geschichte hast. Das klingt furchtbar.
Ja, es klingt wirklich furchtbar. Aber ich meine, gut, ich habe ja auch deutsche Wurzeln und ich war mit meiner Oma, war ich mal in Köln im NS-Dokumentationszentrum und sie fand das auch ganz interessant. Sie war natürlich zu der Zeit noch sehr klein, aber sie hat mir gesagt, dass meine Uroma wohl auch das Mutterkreuz hatte, weil sie vier Kinder hatte. Mhm. Und das habe ich erstmal so hingenommen, weil ich bin davon ausgegangen, dass es jeder bekommt. Und auf diesem Ausstellungsstück gestern stand aber, dass man das gegen einen Arian-Nachweis bekommen hat. Und da war ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob man das aktiv beantragen musste. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Aber meine Google-Suche hat da auch nicht viel ergeben. Also kann natürlich sein, dass man das beantragen musste. Kann auch sein, weiß ich nicht, dass sie die angeschrieben haben. Aber es hat so einen komischen Beigeschmack, ne, wenn man sowas dann aus der eigenen Familie hört.
Ja, ich bin völlig überrascht. Ich habe ja diesen Hintergrund nicht und das muss krass sein, dann sowas zu erfahren und dann in so einem Museumsbesuch quasi so wieder eine neue Tür aufmachen zu müssen, zu sagen, okay, vielleicht haben mir meine Großeltern doch nicht alles erzählt.
Ja, das stimmt. Also ich habe mich das schon immer gefragt, ne, weil wenn alle Großeltern sagen, nein, wir haben damit gar nichts zu schaffen gehabt, da fragt man sich, wie kommt sowas dann überhaupt zustande?
Wir waren im Widerstand.
Ja, genau. Ich meine, meine Oma, die war 5. So, was sollte die da jetzt großartig mit am Hut gehabt haben? Und im Endeffekt kann man sich auch vor seiner eigenen Familiengeschichte nicht verstecken. Man kann natürlich immer sensibilisieren. Ja, genau, das meine ich. Das ist ein Horrorwort für mich. Man muss sich halt damit auseinandersetzen, ne? Und nicht immer alles unter den Teppich kehren. Aber ja, ich werde jetzt auf die Suche gehen in der Familie und mal fragen, ob da wer was weiß. Weil irgendwie will man es dann ja doch wissen, ne?
Ja. Puh, das ist ein bisschen tiefer geworden, als ich vorhatte. Irgendwie, ne?
Ja, irgendwie schon.
Jetzt haben wir es so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, ne? Ja. Haben wir uns ein bisschen beömmelt darüber. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, ja, krass. Ja, also wohl doch nicht so leichtherzige Erholung vor dem Semesterstart. Ne?
Vielleicht habe ich deswegen so schlecht geschlafen gestern.
Vielleicht, ja.
Okay. Ja.
Ja, und mit diesen Worten, mit diesem neu eröffneten Wissensdurst begeben wir uns dann vielleicht in schönere Gefilde jetzt. Denn wir haben heute wieder einen Gast da. Ja, wer ist denn da?
Hallo, ich bin's. Ich bin Anthea. Ich war schon mal hier für einen kurzen Einspieler. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Und ich freue mich sehr.
Schön, dass du da bist.
Ja, wir freuen uns auch, ne? Ich habe mich ja schon besonders gefreut, weil ich dein Thema so cool finde. Aber ich möchte jetzt natürlich erstmal gar nicht viel vorwegnehmen. Ja, du hast ja schon gesagt, du bist Anthea. Das ist übrigens ein sehr schöner Name.
Dankeschön.
Wo kommt der denn her? Das hat mich ja jetzt die ganze Zeit schon interessiert.
Das ist eine witzige Geschichte. Der Name selber kommt aus Griechenland. Ich habe absolut 0,0 griechische Wurzeln. Aber meine Eltern waren beide begeisterte, nahezu euphorische Griechenland-Urlauber. Gerade so in die Zeit, wo die beiden noch jünger waren und ich noch Quark im Schaufenster. Und dann, als es dann irgendwann hieß, übrigens, das Kind haben wir aus dem Griechenland-Urlaub mitgebracht sozusagen. Also mir wird häufig gesagt, ich wurde im Griechenland-Urlaub gezeugt. Ja, Mama, danke. War dann irgendwie natürlich die Namenssuche angesagt und erstmal gab es gar keine Einigung, völlig unterschiedliche Geschmäcker, alles passte irgendwie gar nicht. Und meine Mama ist Grundschullehrerin gewesen zu dem Zeitpunkt und ist dann in die Schule gegangen und hat Montagskreis gemacht und da hat einer von den kleinen Jungs erzählt, ja, am Wochenende waren wir bei meiner Cousine Antea und dann hat sie gesagt, einen Moment, ist aufgestanden, hat meinen Vater angerufen und gesagt, das Kind wird Antea heißen. Und er so, ja.
Ja.
Und dann war das erledigt.
Ja, das ist doch eine coole Geschichte.
Ja.
Ja, und ein schöner Name.
Als Kind mochte ich ihn nicht, weil ich ihn immer buchstabieren musste.
Das ist spannend, weil es ging mir genauso. Also ich fand das ganz furchtbar als Kind, gerade so in der Grundschule. Zu mir wurde auch immer Sherlock Holmes gesagt, was ich als Kind natürlich nicht verstanden habe, weil ich das nicht kannte. Heute ist das natürlich ein bisschen cooler, ja. Aber das ist witzig, weil ich habe eine ähnliche Geschichte. Angeblich war ich im England-Urlaub gezeugt worden. Ja, und so bleibt alles irgendwie an einem hängen, oder?
Ja. Man braucht da ein bisschen, man muss ein bisschen erwachsener werden, um das vernünftig wertschätzen zu können.
Ja, genau. Und es ist auch cool, einen außergewöhnlichen Namen zu haben. Oder auch einen gewöhnlichen, also.
Nein, das ist überhaupt nicht cool.
Nee, ist
Marco
es nicht?
Zu heißen, nein.
Doch, das ist cool. Ich weiß noch, wie ich dich gefragt habe, Marco mit K oder mit C?
Ja, du bist nicht die Einzige.
Echt? Ja, dafür werde ich immer mit SCH geschrieben. Oder wie meine Kindheitsfreundin Larissa, mit Ö.
Das finde ich sehr charmant.
Ja, wir waren noch klein, ne?
Ja. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich meinen eigenen Namen schreiben konnte, weil erklär mal einem Kind, warum da jetzt ein H nach dem T hin muss.
Ja, aber wir sind froh, dass wir alle so heißen, wie wir heißen. Ja. Und ohne jetzt wieder abzuschweifen. Was studierst du denn eigentlich? Griechisch ist es ja wahrscheinlich nicht.
Nein, obwohl ich Griechischkurse belegt habe und dann es nicht übers Herz bringen konnte, mich zum Graecum durchzuschlagen, weil ich so viel anderes zu tun hatte. Aber ich studiere aktuell Anglistik und Philosophie, habe just meinen Master in Theaterwissenschaft beendet. Und der zweite ist sozusagen in Arbeit.
Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Darf man das schon sagen? Ist das schon durch?
Oh, ach so, so just ist es nicht.
Ach so, okay.
Es fühlt sich noch immer ein bisschen wild an, zu denken, ich habe schon einen Abschluss, aber ich studiere ja noch. Das ist so ein bisschen, ne? Aber nein, also im Ende letzten Jahres.
Ach ja, cool. Ja, dann kann man doch herzlichen Glückwunsch noch sagen, oder?
Ihr dürft gerne, dankeschön.
Ja.
Ich nehme es.
Ja, cool. Und dein Thema geht dann in beide Richtungen, worüber wir gleich sprechen, oder eher so Anglistik?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil es sich so ein bisschen verselbstständigt hat. Also es kommt aus der Anglistik, aus der Richtung, durch meine Beschäftigung mit Shakespeare-Stücken und hat sich dann aber irgendwie auch so ein bisschen in Richtung Geschichte, ein bisschen sogar in Richtung Jura, ja, das klingt jetzt, also nein, nicht Jura, aber ich sag mal Rechtsgeschichte, so ein bisschen in die Richtung entwickelt, also ein kleiner Selbstläufer geworden, ja.
Ja, cool. Hast du in der Uni, also man hat ja eigentlich immer so ein Fach, was man merken mag, oder? Ist es bei dir Anglistik oder Philosophie?
Bei mir persönlich ist es Anglistik, aus dem Grund, dass ich den zweiten Studiengang wegen der Anglistik angefangen habe. Und die Philosophie ist mir schon immer ein Begleiter gewesen. Also ich hatte auch einen sehr guten Philosophieunterricht in der Schule und seitdem war ich eigentlich immer philosophisch sehr interessiert. Aber ich muss gestehen, ich habe es mehr als geisteswissenschaftliches Unterfütterungsmaterial dazu gewählt, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil Philosophie kann man ja, also philosophische Sachen kann man ja in allen anderen Fächern auch immer gebrauchen.
Ja, das stimmt. Es kommt auch immer irgendwie auf einen zu, ne? Also man kann sich da gar nicht vorwehren.
Ja, aber das Hauptinteresse ist schon in der Anglistik,
ja. Ah, cool. Ja, und ich weiß auch, dass du auch noch ein anderes Interesse hast. Also ich würde mal sagen, jetzt außerhalb der Uni könnte man sagen, weil du Theaterwissenschaften schon abgeschlossen hast. Was machst du denn gerade so?
Ich bereite gerade eine Inszenierung vor von Twelfth Night. Wir haben gerade ein bisschen rumgerechnet und ich glaube, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist die schon passé, die ist schon gespielt worden. Die war natürlich super. Die Aufnahme war toll, volles Haus, alles begeisterungsfähige und begeisterungswillige ZuschauerInnen. Nein, ich mach Witze. Also genau, ich bereite gerade eine Inszenierung von Twelfth Night vor, da mache ich Regie und mache immer mal wieder nebenbei praktische Theaterprojekte, weil ich irgendwie nicht nur eine Sache machen kann.
Ja, cool. Ja, das ist dann quasi so dein Hobby, oder?
Ja, schon. Also ich habe ja Theaterwissenschaft studiert, aber es ist schon so, wenn man zur Theaterwissenschaft in die Studienberatung geht, um zu sagen, hallo, ich interessiere mich vielleicht, ich möchte vielleicht dieses Fach studieren, dann ist das Erste, was einem gesagt wird, bitte denken Sie daran, dass das keine Schauspielschule ist.
Hm. Ja, ich weiß.
Steht der Theaterwissenschaft dran. Aber es gibt nun mal wirklich auch viele Leute, die das als Überbrückung studieren, während sie sich an Schauspielschulen bewerben, wo ich persönlich jetzt eigentlich kein Problem sehe, weil ich immer eigentlich gut finde, wenn man Praxis mit Theorie unterfüttert. Aber ja. Und dementsprechend habe ich dann sozusagen meine eigene Praxis gesucht neben der Theorie.
Cool. Ja, das muss man auch, oder? Was sagst du dazu, Marco?
Muss man. Darf ich fragen, was interessiert oder was begeistert dich am meisten so am Theaterbetrieb?
Ja, wenn du Theaterbetrieb sagst, dann denke ich natürlich am Theater als kommerzielle Institution.
Gibt es da irgendwas?
Ich habe mit der aktuellen Theaterlandschaft in Deutschland große, also wir gehen in sehr verschiedene Richtungen.
Oh, und, let's go.
Ich möchte diesen, wenn ich den Vortrag jetzt abspule, dann können wir das andere Thema streichen. Oh, okay. Aber in Kurzfassung finde ich, sollte das Theater als Institution sich mehr dem Publikum wieder annähern. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem über die Corona-Zeit viele Theater eben so eine Art schlimmen Weckruf hatten und festgestellt haben, wir schaffen es gerade nicht. Und auch die staatlichen Theater, die natürlich nicht so sehr davon betroffen waren, irgendwie gemerkt haben, irgendwas läuft hier nicht. Die Leute kommen natürlich nicht mehr, weil, warum auch, ist ja Corona, das geht natürlich alles nicht. Und auch danach, dass in vielen Theatern die Besucherzahlen immer noch recht niedrig sind, weil ich glaube, dass das Theater versucht, sich in die falsche Richtung zu retten. Und zwar vom Publikum weg, hin in die, ich sag mal, Verkomplizierung, Vergeistigung, Verakademisierung, wenn ich so weit gehen will. Und ich finde, es sollte wieder mehr Theater geben, was in allererster Linie ans Publikum denkt. Denn in allererster Linie sind es die ZuschauerInnen, die, warum das Theater überhaupt existiert. Theater ohne Publikum kann nicht und darf nicht existieren. Höchstens vielleicht in einem sehr experimentellen Projekt der szenischen Forschung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, das ist so die Kurzfassung. Ich finde, es muss mehr Theater wieder mit dem Publikum im Kopf gemacht werden.
Ja, okay. Da könnte ich jetzt natürlich wieder einhaken, aber wie gesagt, wenn du schon vorwarnst, das würde ich hier sonst übernehmen. Dann halte ich mich vielleicht lieber zurück.
Wir können ja einfach sagen, dass wir zu deiner Aufführung kommen.
Ja.
Und damit schließen diesen
Theater der Zukunft uns anschauen.
Genau.
Also so weit würde ich nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch. Ein Versuch in die richtige Richtung, so würde ich es vielleicht nennen.
Ja, dann werden wir auch berichten, wie es war. Natürlich war es super, aber dann hören wir uns nochmal, ne Marco?
Wir hören uns nochmal.
Ja.
Schauen, was wird.
Was wird? Wo wir gerade so über Hobbys gesprochen haben. Mein Hobby ist ja Lesen. Ich weiß nicht, ob du unsere letzten Folgen ein bisschen mitbekommen hast, aber da habe ich schon ein bisschen angeteasert. Ich habe meine Liebe zum Lesen wiedergefunden. Da interessiert mich natürlich auch, ob du Lesen auch so gut findest. Und was war das letzte Buch, das du gelesen hast?
An erster Stelle natürlich ja. Also ich habe eine ganze Waffenkammer voll Bücher, sozusagen.
Das war die perfekte Frage.
Obwohl viel davon auch so richtig nerdige Fachliteratur ist. So das Bild des Teufels in Shakespeares Dramen oder sowas irgendwie. Aber ich lese auch Belletristik. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war aber tatsächlich weder das eine noch das andere, sondern ein, wie nennt man diese Sparte, Self-Help-Lifestyle-Buch?
Ratgeber,
ja, so ein bisschen. Das nennt sich The Glucose Goddess Method. Und ich habe das deswegen gelesen, weil ich finde, es ist ein bisschen anders als diese ganzen Ratgeber. Da steht dann eigentlich auf 300 Seiten, geh mal raus und trink ein Glas Wasser, dann geht's dir besser. Was an diesem Buch so spannend ist, ist das von einer französischen Biochemikerin geschrieben, die selber nicht Diabetikerin ist, aber sehr lange einen Glukosemonitor getragen hat, um zu untersuchen, was für einen Einfluss hat eigentlich Zucker auf unser menschliches System. Denn es ist ja nun mal so, dass wir da, ich will jetzt nicht klingen wie eine Verschwörungstheoretikerin und sagen, wir werden bewusst unausgebildet gehalten, was das heißt, das ist kein deutsches Wort, egal. Aber es ist ja schon so, dass wenig Leute wissen, was eigentlich die Sachen machen, die wir in unserem Körper tun. Also was passiert eigentlich damit? Und wenn man DiabetikerInnen ist, dann ist es ja meistens so, dass man sich da ein bisschen besser mit auskennt, einfach aus der Notwendigkeit heraus und basiert darauf, dass eben dieses Wissen, was Zucker mit unserem Körper macht, auch einfach für die Allgemeinheit wichtig ist und dass man sich dafür interessieren sollte. Auch wenn man eben nicht muss, weil man keine akute Krankheit hat, das heißt aber nicht, dass man das nicht entwickeln kann. Ich schweife schon wieder ab. Es ist auf jeden Fall ein gutes Buch, weil es, wie ich finde, es ziemlich realistisch geschrieben. Also im Sinne von, es erwartet nicht, dass du deinen gesamten Lebenslauf und deine Lebensgewohnheiten umstellst und dein Essverhalten und du darfst das nicht essen und dies darfst du nicht essen, sondern im Gegenteil, an vielen Stellen heißt es sogar, sollst du sogar mehr essen. Mhm. Also du sollst das essen, was du sowieso isst und dann fügst du aber was hinzu, was dafür sorgt, dass deine Glucose besser verarbeitet wird. Sowas in die Richtung. Ohne das jetzt ganz wiedergeben zu wollen, war auf jeden Fall sehr spannend. Deswegen habe ich es auch so schnell durchgelesen, weil, ja gut, erstens lesen sich solche Ratgeber hier meistens recht schnell. Und zweitens, ich habe mich in vielen dieser Sachen wiedergesehen. Ich glaube, das geht vielleicht auch vielen Leuten heutzutage so. So Sachen wie Konzentrationsschwierigkeiten, man schläft ausreichend, aber man ist trotzdem müde. Man hat ständig Bock auf Snacks und sowas.
Ja, das ist
nicht mich. Eben, deswegen, also ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und es ist immer so, dass diese Snack-Gesellschaft eigentlich, das ist ja die letzten 30, 50 Jahre erst überhaupt aufgekommen. Das war ja vorher gar nicht so wirklich ein Ding. Deswegen, Leseempfehlung auf jeden Fall.
Ja, das notiere ich mir auf jeden Fall, weil ich sehe mich da absolut. Und wenn ich mehr essen kann, dann mache ich das, oder Marco?
Das klingt immer verlockend, ja.
Obwohl wir hier schon wieder Süßigkeiten liegen haben, ne? Aber ich kann nicht widerstehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich werde mal reinschauen. Vielen Dank. Ich nehme natürlich immer Buchempfehlungen an. Ist eigentlich nicht so das Genre, was ich lese. Ich bin ja eher so im Fantasy-Bereich. Mhm. Aber deswegen finde ich auch Hexen ganz cool.
Ja, und wieso erwähnst du heute nur Hexen?
Ich weiß nicht. Sag du es mir, Marco.
Vielleicht kann Antea uns das sagen. Was ist denn das Thema heute?
Das Thema heute ist, ich will gar nicht sagen Hexenverfolgung, aber Hexenvorurteile in der England der frühen Neuzeit. Und ja, Shirley, du bist da nicht alleine. Also die meisten Menschen finden Hexen ziemlich cool. Und ich gehöre natürlich auch dazu. Dementsprechend interessiere ich mich dafür. Ich interessiere mich aber auch dafür, warum so viele Menschen Hexen so cool finden. Weil das ja nun mal eine der Sachen sind, die gesamtgeschichtlich betrachtet sehr lange uncool waren.
Ja.
Kann man so sagen.
Wie war das noch mit den roten Haaren? Ich sehe mich da.
Ja, für alle, die es jetzt nicht sehen können, weil sie nur zuhören.
Ja.
Shirley hat wirklich, ja. Strahlende, feurige, rote Haare. Ihr könnt es euch nicht vorstellen.
Ja, vielleicht kann man das ja dann auf dem neuen Folgebild sehen.
Genau, ja, vielleicht. Du hast das England der frühen Neuzeit erwähnt, Antea. Für mich erscheinen diese Inseln immer relativ klein, aber das heißt ja nicht, dass die nicht unbedingt keine bewegte Geschichte haben. Dieses England der frühen Neuzeit, kann man das irgendwie charakterisieren? Was ist das für eine Zeit? Was ist das für ein Ort? Und was ist vielleicht der Zeitgeist?
Das ist natürlich eine große Frage, ne? Also darüber sind, also können Bücher geschrieben werden und sind Bücher geschrieben worden, zahllose. Dementsprechend kann ich die jetzt natürlich nicht innerhalb von 5 Minuten beantworten. Klar. Was aber, wie ich finde, ziemlich interessant ist, ist, dass gerade, das gilt natürlich nicht nur für England, sondern für die gesamte Renaissance, frühe Neuzeit, dass es sich dabei um eine Übergangszeit handelt zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit und dass eben viele Dinge, die lange Zeit selbstverständlich waren, in dieser Zeit sozusagen so ein bisschen, der Boden wird gelockert. Das Ganze wird ein bisschen instabil und es wird Raum gemacht für Neues. Das klingt jetzt sehr positiv, ist es aber nicht immer. Weil natürlich in einem Moment, wo, es ist ja nie ein flüssiger Prozess. Also es ist ja nicht so, wir haben festgestellt, die Sachen, die wir im Mittelalter geglaubt haben, vielleicht doch nicht so schlau. Wir legen die mal ad acta und suchen uns was Neues aus. So funktioniert es natürlich nicht. Das heißt, vieles überlagert sich auch. Und das, finde ich, ist gerade für diese, und du hast recht, es ist eine kleine Insel und es ist eine kurze Zeitspanne. Und gerade für diese kurze Zeitspanne, um die es geht, ist es eben wahnsinnig wichtig, diese Überlagerung von verschiedenen, ich sag mal, Gesellschaftsmodellen, Glaubensmodellen, philosophischen Strömungen und so weiter, die natürlich auch miteinander konkurrieren. Das ist für uns heutzutage eigentlich gar nichts Neues, weil wir das kennen. Weil wir daran gewöhnt sind, dass es viele gleichberechtigte Meinungen und viele gleichberechtigte Standpunkte gibt, vor allem in den Geisteswissenschaften. Aber interessanterweise ist uns da die frühe Neuzeit sehr ähnlich. Und dazwischen, also zwischen der frühen Neuzeit und uns, war es ja dann auch wieder lange Zeit nicht mehr so. Deswegen finde ich es gerade spannend, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen, weil die in vielerlei Hinsicht dann doch irgendwie ja fast schon aus Versehen modern ist.
Okay, das heißt, dieses frühneuzeitliche England, das ist vielleicht gar nicht so weit von uns entfernt, so in seinen Charakteristika, dieser Überlagerung und allem. Und was auch nicht anders ist, ist ja die Beliebtheit von Hexen, oder ich sag mal, gut, Beliebtheit ist dann wieder vielleicht falsch, ne, aber die Notorietät von Hexen, ja. die Infamy vielleicht, kann man sagen, ja. Und da bringt natürlich jeder auch von heute, ne, moderne popkulturelle Bilder von Hexen mit, aber entsprechen die auch damaligen Hexenbildern? Also, was macht eine Hexe eigentlich aus? Und kann ich eine werden?
Das hängt wie immer davon ab, wen du fragst und zu welcher Zeit du die Person fragst. Für den Zeitraum, den ich untersuche, ist die Frage einerseits leicht und andererseits schwer zu beantworten, wie das eben häufig so ist mit Dingen, die sich zu untersuchen lohnen. Einerseits gibt es natürlich Sachen, die wir heutzutage auch immer noch sehr gut kennen, weil, und darum schließt sich der Kreis, ja auch Werke aus der frühen Neuzeit, Seitenblick auf Shakespeare, unsere Wahrnehmung von Hexen und Hexerei, natürlich auch von anderen Dingen, aber in dem Fall jetzt von Hexen, stark beeinflusst haben. Zum Beispiel die wahnsinnig berühmten Hexen in Macbeth, die viele Attribute haben, die damals eben repräsentativ für Hexen waren. Zum Beispiel die Tiere, die sie begleiten, die Katze, die Kröte und die Eule, glaube ich, die ja auch heutzutage immer noch mit Hexen assoziiert werden. Und ich meine, die Standard-Hexe hat einen Besen, einen spitzen Hut, eine lange Nase und eine Katze auf dem Rücken sozusagen. Und natürlich, da schwingen auch, also dieses destillierte Bild von der alten bösen Frau, die irgendwie Leute verhext, ist über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden und enthält natürlich also wahnsinnig viele Liter von unterschiedlichsten Rassismusgedanken, von unterschiedlichsten kulturellen Einflüssen, antisemitischen Einflüssen und auch eben aber einfach so alberne Sachen wie zum Beispiel, dass man glaubt, dass der spitze Hut daher kommt, dass auch gerade in England um die Zeit spitze Hüte ein Zeichen von Frauen waren, die ein eigenständiges Verkaufsunternehmen hatten. Also sogenannte Alewives, die haben, wie der Name schon sagt, Bier verkauft. Und das geht natürlich gar nicht. Also das können wir nicht machen. Obwohl, einschränkend muss ich dazu sagen, dass im frühneuzeitlichen England die Frauen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, natürlich nicht im Vergleich zu heute, aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ viele Rechte hatten. Aber trotzdem ist natürlich eine Frau, die ein eigenständiges Unternehmen hat und damit alleine klarkommt, immer eine Gefahr. Und das ist dann natürlich eine der weniger komplizierten Ursprungsgeschichten. Ich erwähne nochmal kurz die lange Nase. Das wiederum ist natürlich dann auch schwer belastet. Mhm. Aber was man sehen kann, ist die, egal ob positiv oder negativ, die Figur der Hexe immer eine Relevanz hatte in der Gesellschaft und in den Köpfen der Leute. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Hexe sozusagen das andere symbolisiert. Das andere ist ja in vielerlei Hinsicht wichtig für uns als Gesellschaft, als Individuum. Wir brauchen Definition, funktioniert immer über Abgrenzung in der Welt. Und die Hexe ist aber ein interessantes anderes, weil im Gegensatz zu so, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfachen Gegenübern wie gut und böse, Mensch und Biest, zivilisiert und wild, ist die Hexe beides. Der Hexe bekommt einerseits negative Qualitäten zugeschrieben, dass sie böse ist, dass sie unzivilisiert ist, dass sie auf Schaden aus ist, dass sie mit Mächten im Bunde ist, die in einer guten christlichen Gesellschaft nichts zu suchen haben und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig ist die Hexe trotzdem Teil der Gesellschaft. Und die Hexe ist trotzdem ein Mensch. Und die Hexe ist trotzdem in irgendeiner Weise wir. Und ich glaube, da rührt, egal ob das jetzt ein positiver oder ein negativer Effekt ist, ich glaube, das kann man in jeder Zeit sehen, dass daher so ein bisschen das Interesse an der Hexe rührt, dass wir uns einerseits irgendwie mit identifizieren, aber andererseits auch abgeschreckt sind. Man könnte sogar ein bisschen so weit gehen zu sagen, dass die Hexe Qualitäten symbolisiert, die in uns sind, die uns aber Angst machen.
Ja.
Also das gilt natürlich nicht für alle Hexen. Es gibt ja mittlerweile auch zahllose gute Hexen, die in popkulturellen Umgebungen zu finden sind. Aber da ist trotzdem immer noch so ein bisschen dieses, wir sind das nicht. Können wir es sein? Wollen wir das sein? Also da ist, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen was von dieser Spannung drin, auch wenn die Hexe dann selber als gut in Anführungsstrichen bezeichnet wird.
Da sagst du was ganz Interessantes, weil ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt auch so an Figuren aus der mittelalterlichen Literaturlandschaft wie der wilde Mann oder so, der dann irgendwie, also irgendwie so ein verwilderter Mensch, der dann irgendwie total behaart ist und im Wald wohnt, aber irgendwie auch Mensch, aber irgendwie auch Monstrum ist. Und ich hatte in der Fachliteratur dazu irgendwie einen Begriff gelesen, das ist quasi ein Exponent des menschlichen Möglichen. Willst du das auch für die Hexe sagen? Also das, ja, da ist das, wie gesagt, das menschliche Mögliche drin, das könnten wir sein, ne?
Ja, ich glaube schon, weil wenn man akzeptiert, dass es diese übernatürlichen Mächte gibt und dass es auch, je nachdem zu welcher Zeit man guckt und wen man fragt, steckt ja irgendwer anders immer dahinter. Manchmal können die Hexen das selber, manchmal erlernt man das, manchmal ist es ein Pakt mit dem Teufel. Mhm. Aber wenn man akzeptiert, was man ja muss, dass diese supernatürlichen Fähigkeiten existieren und dass die Kräfte, die dahinter stehen, existieren, dann schließt sich natürlich immer, auch wenn sie vielleicht nicht ausgesprochen wird, die Frage an, will ich das auch? Kann ich das auch? Was kostet mich das eigentlich? Kostet mich das meine Menschlichkeit oder kostet mich das meine Moral? Kostet mich das überhaupt irgendwas? Und das sind so diese verführerischen Fragen, die, glaube ich, anhand von solchen Figuren, solchen Außenseiterfiguren, die aber trotzdem eine Anziehungskraft auf uns ausüben, ganz gut sichtbar gemacht werden können.
Ich finde das total spannend, weil ich gerade so ein bisschen selbst überlege. Also ich lese ja sehr viel Fantasy und da kommen ja auch immer mal wieder Hexen vor. Und es ist eigentlich genau das, was du sagst, ne? Es ist irgendwie, also Hexen sind irgendwie menschlich, aber irgendwo schlummert da was auch. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer so spannend fand. Im Gegensatz zu, weiß ich nicht, wenn da jetzt so ein Yeti oder so ist, fand ich jetzt nie so spannend. Aber man kann sich doch irgendwie damit identifizieren. Und das finde ich irgendwie cool. Das hat mich jetzt so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, muss ich sagen. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal verlauten lassen.
Irgendwo sind wir vielleicht auch alle Macbeth. Es müssen vielleicht vorbeikommen und uns eine Krone anbieten und wer weiß, ob wir verführt werden oder nicht. Genau, also es gibt dann Hexen, die fristen dann aber ihre Existenz wahrscheinlich nicht ungestört. Es gibt auch Menschen, die ihnen an den Kragen wollen in fast allen Epochen der Menschheitsgeschichte, in denen Hexen auch irgendwie populär sind. Wer sind diese Leute? Was macht die aus?
Erstmal ist es ja natürlich nicht so einfach. Es ist ja nicht so, dass die Hexen da irgendwie existieren und dann kommt irgendwann jemand und sagt, oh, du trägst einen spitzen Hut, ich glaube, die sperren wir mal ein. Mhm. Wenn es so einfach wäre und auch in anderen Fällen so einfach wäre, dann hätten wir vielleicht weniger Probleme oder mehr, je nachdem. Aber es ist ja nun mal so, dass der Vorwurf des Hexeseins die eigentliche Waffe ist. Und dass viele Frauen, die beschuldigt wurden, natürlich auch, ich will nicht abstreiten, dass es Frauen gab, die der Meinung waren, dass sie tatsächlich diese Kräfte besaßen und dass sie tatsächlich auch für diese Missgeschicke von anderen Menschen verantwortlich waren. Aber grundsätzlich ist es ja nun mal so, dass dieser Hexenvorwurf auch oft als kommunalpolitische oder soziale Waffe einfach eingesetzt wurde. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann die Frage jetzt mit Selbstbewusstsein nur für meine spezifische Forschungszeit beantworten. Die einfache Antwort ist, dass es in England der frühen Neuzeit tatsächlich gar keine richtige, in Anführungsstrichen, Hexenpanik gab. Anders als in Deutschland, wo es ja wirklich, also nach dem Dreißigjährigen Krieg ziemlich zugange war. In England gab es das nicht wirklich. Es war eher so, dass es über einen längeren Zeitraum immer wieder Verfolgung ist sogar vielleicht schon zu stark. Hexenprozesse ist das richtige Wort. Hexenprozesse gab und immer wieder einzelne Personen vor Gericht gekommen sind. Es gibt eine Ausnahme und zwar in den 1640er Jahren gab es eine Person, der nannte sich Hexenfinder. Also der war sozusagen dafür zuständig, Leute irgendwie ausfindig zu machen. machen und die vors Gericht zu bringen. Der Name war Matthew Hopkins. Und der hat innerhalb kürzester Zeit, ich glaube 3 Jahre, wenn ich mich nicht irre, mehr Hexen, in Anführungsstrichen, mehr Frauen mit Vorwurf von Hexerei, sage ich mal lieber, vors Gericht gebracht als in etlicher Zeit davor. Das ist so ein bisschen die Ausnahme. Aber abgesehen davon hatte England eigentlich keine wirkliche Hexenpanik. Die längere Antwort ist...
Ja, bitte.
Deswegen finde ich es gerade so interessant. Man könnte mir jetzt vorwerfen, warum beschäftigst du dich denn damit? Weil, warum beschäftigst du dich nicht mit einem Ort, wo es eine richtige Hexenpanik gab? Das ist doch viel spannender. Ja und nein. Weil gerade das Interessante, finde ich, ist diese, ich sag mal, latente Hexenfeindlichkeit, die nie wirklich ausufert, aber immer vorhanden ist. Das heißt, es gibt keine große Panik, wo alle irgendwie so ein bisschen an die Decke gehen. Aber trotzdem kann es jederzeit dazu kommen, dass, ich sag mal, kommunalpolitische Schwierigkeiten eskalieren und dann plötzlich im Dorf ein Schuldiger gesucht werden muss oder eine Schuldige in dem Fall wahrscheinlich eher. Und ja, dann fällt die Wahl nicht selten auf, wenn es so jemanden gibt, eine alleinstehende alte Frau, die sowieso schon seltsam ist, weil sie entweder nicht verheiratet ist oder nicht mehr verheiratet ist, weil sie trotzdem alleine klarkommt. Sowas zum Beispiel. Mhm. Aber es ist auch häufig so gewesen, dass es junge Frauen waren, die beschuldigt wurden. Und das Spannendste daran ist, dass ihnen nicht nur die Beschuldigten meistens Frauen waren, sondern auch die Leute, die sie beschuldigt haben, häufig Frauen waren. Und Aha. Das ist natürlich was, wo man erstmal stutzt und denkt, Moment, wieso? Wie kann ich denn wollen, dass Mitglied meines Geschlechts, meines wohl so großen, doch marginalisierten Gruppe, sowas angetan wird? Verrückt. Total. Und das ist einer der spannenden Faktoren. Und die Antwort darauf ist natürlich spekulativ. Aber es gibt verschiedene Theorien dazu. Die eine ist, dass es so eine Art Parallelgesellschaft zur patriarchalen Gesellschaft gibt, in der es ja durchaus Protokolle und Regeln gab, wie man sich unter Frauen zu verhalten hatte und dass dann auch teilweise solche Auswege sozusagen genutzt wurden, um eine Konkurrentin loszuwerden, eine Feindin loszuwerden, einen alten Streit beizulegen, sowas in die Richtung. Die Alternative, die mir persönlich ganz gut gefällt, was natürlich nicht heißt, dass nicht alle Erklärungsmöglichkeiten wahr sein könnten, aber ich finde sehr plausibel den Gedanken, dass das Anschuldigen einer Hexe einem ja auch eine gewisse Form von Macht verleiht. Und wenn ich mich in einer Gesellschaft befinde, in der ich ansonsten kein Sprachrecht habe und nicht gehört werde und dazu noch kommt, dass auch über mir ständig dieses Damoklesschwert hängt von es könnte ja jederzeit sein, dass mich jemand beschuldigt. Wenn ich dann sozusagen mich dadurch rette, dass ich zum Beschuldigenden werde, ist das eine Form von Machtausübung, die mir vielleicht sonst in dieser Gesellschaft verwehrt bleibt.
Das finde ich total interessant. Also mein erster Gedanke, den ich gerade hatte, war, wenn du jetzt sagst, so, man hat dieses Damoklesschwert über sich schweben, dass das ja eigentlich auch wieder so eine Hexenpanik irgendwie aktivieren könnte, oder?
Ja, das habe ich auch gemerkt, als ich die Formulierung benutzt habe, dass das doch sehr akut klingt. Mhm. So schlimm, wie gesagt, ist es nicht. Aber es ist ja nun mal so, dass der Begriff der Hexe immer, und da wird mir häufig gesagt, ja, aber es gibt auch ganz viele Männer, die davon verurteilt wurden. Das stimmt. Aber wenn ich zu irgendeiner Person hingehe und sage, sag mir, was ist das Erste, was dir einfällt, wenn ich Hexe sage, dann ist es immer, vielleicht nicht unbedingt eine alte Frau, aber immer eine Frau. Immer.
Ich bin schuldig.
Und das ist aber auch, das ist ja jetzt nicht so, dass du dir das selber ausgedacht hättest. Das ist ja ein gesellschaftlicher Prozess, der einfach über mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende schon im Gange ist. Und deswegen finde ich dieses Argument, ja, es wurden auch Männer hingerichtet, eigentlich unsinnig, weil das stimmt. Daran kann man nichts rütteln, das ist nun mal so. Aber für die Rolle des Mannes in der Gesellschaft hatte diese Epoche keine Auswirkung. Keine. Und für die Rolle der Frau in der Gesellschaft hatte diese Epoche oder grundsätzlich diese Hexenfigur, diese Möglichkeit der Existenz von Hexen eine wahnsinnige Auswirkung. Also, wo komme ich her? Damoklesschwert. Genau.
Ja, genau.
Deswegen ist es ja so, selbst wenn es keine Hexenpanik ist, hat man das ja in der frühmodernen Gesellschaft sowieso als Frau schwer gehört zu werden, schwer sich sozusagen im Zentrum der Gesellschaft zu bewegen. Und dann ist es eben immer so, dass eine Form von Fehlverhalten immer in irgendeiner Weise sanktioniert wird. Das heißt, entweder wird man als verrückt abgestempelt, man wird als hysterisch abgestempelt, man wird als irgendwas abgestempelt und Hexe ist eben eine dieser Dinge, die da eventuell auf einen zukommen.
Ich finde das irgendwie total gruselig, wenn ich so dran denke, in was für Fettnäpfchen ich manchmal trete, ich wäre bestimmt als Hexe gekennzeichnet worden.
Ja, also diese Anschuldigung des Hexentums, des Hexeseins, das ist quasi einer von vielen und auch nachhaltig gebliebenen, ja, latenten Disziplinarmaßnahmen, die man dann auf Frauen anwenden könnte.
Das klingt jetzt so, als ob das systematisch so gemacht wurde. Ich glaube tatsächlich, dass das, und das ist jetzt eine sehr subjektive und sehr persönliche Einschätzung, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Pläne gab zu sagen, okay, wir nehmen jetzt alle Frauen, die uns nicht gehorchen und besichtigen die der Hexerei und dann sind wir die los. So nicht, aber wenn man sich für einen Moment da reinversetzt, dass man sich in einer Gesellschaft befindet, in der es in der Hexerei sozusagen nicht selbstverständlich, aber auf jeden Fall akzeptabel ist, dass es existiert, daran zu glauben, dass es existiert und in der der Teufel als Feindbild und die Hexe als Feindbild und alles Nichtchristliche sozusagen als Feindbild präpariert wurde für das Individuum, dass dann natürlich die die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man denkt, okay, diese Frau verhält sich nicht, wie eine Frau sich verhalten sollte, woran könnte das liegen? Wieso traut die sich das? Bestimmt, weil sie im Pakt mit dem Teufel ist oder weil sie in irgendeiner anderen Weise übernatürliche Fähigkeiten hat.
Und wie hat man dieses Bild dann jetzt quasi die Bedingung zu schaffen, dass man sozusagen unterbewusst immer auf dieses Bild zurückgreifen kann? Wie hat man dieses Bild dann transportiert in der Gesellschaft?
Das ist eine spannende Frage. Damit beschäftige ich mich auch viel, weil das natürlich wahnsinnig wichtig ist, sich bei sowas gerade bewusst zu machen, inwiefern Informationsverbreitung, Informationsverarbeitung da mit reinspielen und welche Medien dann genutzt werden. Es ist jetzt so, dass es natürlich verschiedene Ebenen gibt. Es gibt einmal die, ich sag mal, an Anführungsstrichen akademische Ebene, auf der auch viel darüber diskutiert wird. Also gerade im frühneuzeitlichen England, wie ich schon sagte, ist es so, dass viele verschiedene Strömungen mehrgleisig gefahren werden. Das heißt, es war durchaus so, dass im akademischen Rahmen darüber diskutiert wurde, was macht eine Hexe aus, wie viel können die eigentlich? Und es gibt sogar Leute, die so weit gehen zu sagen, dass es Hexen gar nicht gibt. Berühmtester Vertreter ist Reginald Scott, der in seiner Discovery of Witchcraft schreibt, dass das alles nur billige Tricks sind, dass Menschen sich nicht so leicht veralbern lassen sollten und dass Hexerei eigentlich gar nicht existieren kann und Zauberei. Das wurde dann natürlich auch sehr kritisch gesehen. Es wurde zum Beispiel, die Schrift wurde unter James VI. In Schottland zum Beispiel verboten, weil der ja sehr, sehr abergläubisch war. Aber wie gesagt, es gibt also erstmal theoretisch diese Diskussion darüber, inwiefern, wie funktionieren Hexen, was machen wir am besten gegen die? Da gab es auch einige Sachen, wie erkenne ich eine Hexe zum Beispiel auch. Die zweite wichtige Gruppe von Schriften sind die Pamphlete. Die sind wahnsinnig interessant, weil die bestehen aus einer Mischung von normativen und deskriptiven Material. Das ist von Pamphlet zu Pamphlet unterschiedlich, je nachdem, wer das geschrieben hat. Meistens natürlich Männer, auch einfach wegen der Alphabetisierungsrate. Die meisten Pamphlete bestehen aus einer Sammlung von Dokumenten zu einem bestimmten Fall, eingerahmt in eine Aufforderung, sich vorzusehen und Hexen zum Teufel zu schicken, sozusagen, da wo sie hingehören. Und das Interessante an diesen Pamphleten ist, dass die Dokumentenlage in vielen Fällen sehr fragwürdig ist, weil der juristische Prozess, eine Hexe anzuklagen, hat mehrere Schritte. Der erste Schritt davon ist, und das ist ganz spannend, einen Vorwurf sozusagen zu formulieren, der dann auf lokaler Ebene bearbeitet wird. Dann wird die Hexe angehört, das Opfer in Anführungsstrichen wird angehört und Zeugen werden angehört. Und dann wird das Gesammelte an die obersten Gerichtshöfe geschickt, weil Witchcraft, wie heißt das auf Deutsch, Hexerei, ein schweres Verbrechen war, also ein Kapitalverbrechen. Und dann wird das dahin geschickt und die entscheiden dann, gibt es da überhaupt einen Fall, behandeln wir das oder nicht. Und wenn das dann tatsächlich passiert, dass es behandelt wird und dass dann jemand verurteilt wird, dann werden die ersten Akten werden vernichtet. Das heißt, dieser erste Antrag mit, wir möchten gerne XY vor Gericht stellen, weil sie das und das getan hat, die existieren nur in sehr seltenen Fällen noch. Das heißt, meistens haben wir nur die Dokumente vom Gericht und das ist natürlich dann nicht sozusagen nicht das Ganze. Und dann werden eben teilweise auch Dokumente ein bisschen umgeschrieben oder gekürzt oder es werden Dokumente hinzugefügt, die mit dem Fall eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber dementsprechend sind Pamphlete natürlich spannend, weil sie sehr subjektiv sind und weil sie, und das ist eine der Sachen, die mich am meisten interessieren, weil sie eben eine narrative Struktur verwenden. Und daran interessant ist, dass es dieses Bild von der Hexe, diese sozusagen, die Boxen, die gecheckt werden müssen, die gibt es nicht nur für, was muss die Hexe tun, wie muss sie sich verhalten, wie muss sie aussehen, sondern die gibt es auch für, was muss passieren, in welcher Reihenfolge, damit ein überzeugender Hexenprozess stattfindet. Also dieses Überzeugende ist wahnsinnig wichtig in diesem juristischen System. Man wird auch dann wahrscheinlicher freigesprochen, wenn man nicht überzeugend mit irgendjemandem spricht, sondern wenn man der ersten Aussage, die man getätigt hat, möglichst akkurat treu bleibt. Das ist sozusagen das Kriterium, wie wahr die ist. Und ihr seht schon, da sind sehr viele einfach auch narrative Elemente drin und erzählende Elemente und auch strukturgebende Elemente, die irgendwie, ja, was mit einer Erwartung zu tun haben, die natürlich aus den vergangenen Fällen und Prozessen gespeist ist und die dann aber rückwirkend natürlich auch auf die folgenden Prozesse einen Einfluss hat. Und kleine Seitenbemerkung vielleicht noch, wenn man sich jetzt natürlich fragen könnte, ja gut, okay, das eine sind irgendwelche akademischen Texte und das andere sind so Pamphlete, es kann doch eh keiner lesen. Das stimmt. Die Alphabetisierungsrate ist natürlich bei den Männern schlecht und bei den Frauen katastrophal. Aber man muss sich daran erinnern, dass gerade im frühneuzeitlichen England die schriftlichen Texte auch sehr gut oral weitertransportiert werden. Also der Austausch ist sehr, sehr gut und sehr flüssig. Und es gibt sehr viele Texte, die in Gruppen gelesen werden, wo dann zum Beispiel eine Person die lesen kann. Offensichtlich ist es natürlich die Bibel, wo dann irgendein geistlicher Vertreter einer großen Gruppe vorliest. Und dann gibt es aber viele, viele Fälle von einfachen Leuten, die offensichtlich nicht lesen und oder schreiben konnten, die dann aber trotzdem Bibelverse exakt wiedergeben konnten, weil sie so ein gutes Gedächtnis hatten. Also das kann man sich heutzutage vielleicht gar nicht mehr vorstellen, weil wir alles aufschreiben oder in irgendwelche Memo-Apps eingeben oder sonst irgendwas. Klingt wie eine Oma, oder?
Nein. Ich würde genau dasselbe sagen.
Aber so, wir können uns das eben nicht mehr so gut vorstellen. Mhm. Aber diese orale Informationskultur ist eben da noch sehr, sehr stark. Und deswegen können Texte, die zwar eigentlich nur geschrieben veröffentlicht werden, bestes Beispiel, als James König von Schottland war, hat er ein Buch geschrieben oder ein Werk geschrieben, das heißt Dämonologie. Das ist ja fast schon sokratischer Dialog zwischen zwei Parteien, in dem es eben darum geht, was ist eine Hexe, wie erkenne ich die, wie müssen wir gegen die vorgehen und so weiter und so fort. Und das wurde dann neu aufgelegt, als der König von England wurde. Das heißt, eigentlich möchte man denken, ja, das hat dann ja nur die Elite gelesen. Mhm. Aber eben gerade solche Texte werden dann auch sozusagen nach unten weitergegeben durch eben mündliche Weitergabe.
Mhm. Und auch, also es muss ja nur eine Person geben, die das vortragen kann. Und ich meine, mit der Etablierung des Buchdrucks dann irgendwann zirkuliert ja doch das dann irgendwie enorm weiter, als das eine Handschrift tun würde. Ne? Das
heißt, ja, auf jeden Fall.
Ja, also.
War zwar immer noch teuer, aber längst nicht so teuer.
Ja.
Ich habe Fragen.
Ja.
Und zwar, also den Begriff Pamphlet habe ich schon mal gehört, aber kannst du mir nochmal genau sagen, was das ist?
Ja, also der Begriff wird hauptsächlich deswegen verwendet, um zu betonen, dass das sehr subjektiv ist.
Ah,
also
okay.
Pamphlet ist ja fast sozusagen die ungefährliche Variante von einer Propagandaschrift.
Ah, okay, gut.
Sozusagen ein Pamphlet in eigener Sache.
Okay, ich habe mich nämlich gefragt, ob das so ein bisschen in die Richtung vom Hexenhammer geht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, natürlich sagt mir das was. Ich würde den Hexenhammer nicht mehr als Pamphlet bezeichnen, aber das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich mich eben sehr viel mit dieser spezifischen Textsorte beschäftigt habe, die immer als Pamphlet bezeichnet wird. Also der Hexenhammer ist ja fast schon ein Manifest.
Sozusagen. Ja, deswegen dachte ich mir, frage ich einfach nochmal nach, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, was das ist.
Aber ja, im Grunde ja.
Okay, ich hatte noch eine Frage. Genau, weißt du, ob das wahrscheinlich war, dass man, wenn man angeklagt war, verurteilt wurde? Also ich habe immer nur so Serienwissen und wenn da eine Hexe angeklagt ist, dann wird die auch auf jeden Fall verurteilt.
Nein, also es gab tatsächlich auch einige Leute, die freigesprochen wurden. Die genaue Zahlen kann ich dir jetzt leider nicht geben, aber es ist durchaus so, dass dieser Prozess auch tatsächlich, natürlich nicht im heutigen Sinne rechtens und objektiv war, aber es gab tatsächlich einen Prozess und man konnte den auch gewinnen. Das war natürlich sehr schwer und es hatte natürlich auch viel mit Faktoren zu tun, die dann hinterher in diesen Pamphleten nicht erwähnt werden, wie Sympathien oder FürsprecherInnen, die irgendwie besser oder schlechter angesehen waren. Es gibt natürlich auch dann so Sachen wie, ich habe vorhin diese kommunalpolitischen Dynamiken erwähnt, wenn jetzt jemand in einem Dorf eigentlich sehr, sehr gut angesehen war und der findet mehrere Leute, die sagen, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, also der ist immer so christlich und so vernünftig und so, dann kann es natürlich sein, dass dann irgendwie die Strafe irgendwie gemildert wird oder sogar ganz ausfällt. Aber es ist nun mal schon so, dass auch viele Leute einfach, ja, hingerichtet wurden. Und der Witz an dieser gesamten Geschichte ist ja, dass alle, die hingerichtet wurden, unschuldig waren. Sie haben vielleicht Sachen gemacht, die nicht gut waren, aber sie sind alle im Sinne der Anklage unschuldig.
Mhm.
Und das, finde ich, muss man sich einfach mal vor Augen führen, weil es ist, die Frage stellt sich ja aus der heutigen Sicht gar nicht, war die Person jetzt wirklich eine Hexe oder nicht? Selbst wenn die Person geglaubt hat, eine Hexe zu sein, ist es ja nun mal einfach schlicht unmöglich, durch Fernwirkung Leuten zu schaden. Natürlich kann ich jemandem ein Bein stellen und hinterher sagen, das hat mein Teufelshund gemacht, wenn ich unbedingt möchte, dass die Gesellschaft mich so sieht. Aber letzten Endes im Sinne der Anklage waren alle, die hingerichtet wurden, unschuldig. Und wo du gerade sagtest, du hast nur Serienwissen, da gibt's noch so ein paar Sachen, mit denen man eigentlich aufräumen muss. Das Wichtigste ist, die wenigsten Hexen wurden verbrannt.
Spannend, das wusste ich nicht.
Ja, also Verbrennung ist tatsächlich ja auch einfach eine unpraktische Art der Hinrichtung. Das klingt jetzt albern, aber die meisten Hexen wurden gehängt und dann eventuell nach der Hängung verbrannt, weil ihnen keine Erdbestattung zustand. Aber dieses Bild von der Hexe am Scheiterhaufen sozusagen ist aus offensichtlichen Gründen populär geworden. Das ist sehr sensationalistisch. Aber es gibt nicht die Mehrheit der Fälle wieder tatsächlich.
Würde auch irgendwie Gefahr laufen, die Stadt niederzubrennen, wenn man da mitten auf dem, oder? Also, na gut.
Ja, doch irgendwie schon, oder?
Ja.
Wenn da einmal was brennt, dann ist vorbei.
Dann kann es schnell gehen.
Ja. Ich habe auch mal, irgendwann habe ich so ein Buch gelesen, da ging es auch um Hexen und da wurden die irgendwie ins Moor geschmissen oder so. Ich weiß nicht, ob da wahrscheinlich auch dann untypisch, wenn die eher gehängt werden, aber.
Also es gibt, ich habe mal einen Kurs belegt zu so allem Möglichen, was irgendwie mit Hexerei, Ritualen, mystischen Sachen zu tun hat. Und da haben wir auch über so konservierte Moorleichen geredet. Viele von denen wurden tatsächlich rituell hingerichtet. Also das war meines Wissens nach selten eine Strafe, sondern, also eine entledigen uns jetzt krimineller Personen, sondern es war eher ein, ja, irgendwelche paganen Naturrituale, wo die dann quasi geopfert wurden und dann teilweise erstaunlich gut erhalten werden. Das ist sehr, sehr spannend darüber. Also diese Moorleichen geben uns sehr viel Auskunft über Lebensweisen vor sehr langer Zeit. Und eine zweite Sache, mit der ich aufräumen muss, ist das Geständnis unter Folter. Das ist tatsächlich auch seltener, als man glaubt. Zumindest in England. Da kommt es wieder. In Deutschland war es teilweise anders. Da war es aber auch so, dass es teilweise nur noch darum ging, so viele Leute wie möglich hinzurichten. Und eben gerade weil es nicht wirklich diese Panik in England gab, war es schon nicht so wirklich der Fall, dass man versucht hat, möglichst viele Leute hinzurichten, sondern schon wirklich diejenigen, die dann auch mit dem Teufel im Bunde waren. Und das Geständnis unter Folter war aber trotzdem ein seltenes. Zumal das tatsächlich so war, dass ein Geständnis, das unter Folter gemacht wurde, hinterher nochmal freiwillig wiederholt werden musste, um zu gelten. Ja, warum dann trotzdem tatsächlich Leute hingerichtet wurden, ist natürlich einerseits, weil es irgendwann einfach auch nicht mehr ein Geständnis brauchte, wenn die Beweislage erdrückend war, in Anführungsstrichen. Oder weil es auch einfach, und das ist eine sehr spannende Geschichte, das habe ich auch noch nicht zu Ende erforscht, die Leute dann irgendwann auch einfach gestanden haben und gesagt haben, ja. Und dann aber auch so seltsam spezifisch Geschichten erzählt haben, wann sie dem Teufel begegnet sind und was der denen versprochen hat und so. Ich kann nur mutmaßen zu diesem Zeitpunkt, dass es irgendeine Form von Selbstaufgabe und dann aber, ja, sozusagen, dann will ich auch noch einmal sprechen. Dann will ich auch sozusagen mit einem Knall gehen. Anders kann ich es mir nicht erklären, aber ich sag Bescheid, wenn ich es rausgefunden habe.
Ja, hoffentlich. Ich wollte gerade fragen, ist das noch etwas, was quasi in der Zukunft ansteht?
Naja, auf jeden Fall. Also ich bin bei weitem nicht fertig, mich mit dem Thema zu befassen.
Masterarbeit?
Ja, oder eventuell vielleicht auch eine Promotion, wenn sich das anbietet. Zu dem Thema würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne weiterforschen.
Und wir würden dich dann gerne nochmal hier begrüßen, wenn du da nochmal Lust drauf hättest mit diesem Thema, klar.
Auf jeden Fall. Ich sag Bescheid, wenn es neue wichtige Sachen gibt.
Okay. Ja, also vielen Dank bis hierhin. Es waren sehr spannende Einblicke in ein Thema, das, ja, wie du richtig gesagt hast, sehr vielen Missverständnissen auch behaftet ist. Missverständnissen, in denen ich auch auf den Leim gegangen bin tatsächlich. Ja, und du sicher auch, Shirley.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und ja, wir würden uns, wie gesagt, freuen, wenn du dann mit weiteren Erkenntnissen nochmal wiederkommst. Bevor wir die Folge schließen, gibt es eine Sache, die die Zuhörerinnen unbedingt aus unserer heutigen Folge mitnehmen sollten.
Darf ich auch zwei?
Ja. Würde sogar auf drei erhöhen.
Drei ist ja auch eine magische Zahl tatsächlich. Ja. In der Hexerei sehr wichtig.
Ja, Marco.
Ich muss mir jetzt schon noch was Drittes ausdenken. Also erstens ist, wie gesagt, die Wichtigkeit von diesem Hexenbild für die Rolle der Frau, finde ich, ist wahnsinnig wichtig, weil uns das entgegen dem, was man vielleicht vermuten möchte in unserer aufgeklärten Zeit, immer noch nachhängt und uns immer noch verfolgt. Und das nur einer von vielen, vielen, vielen Aspekten ist, die ja sozusagen das weibliche Geschlecht über die wirklich schon ja sehr lange Zeit des Patriarchats. Mein Gott, das klingt ja wirklich, also sehr polemisch, nein, aber es ist einfach, finde ich, ein wichtiges Kapitel, was immer noch nachhallt und was sich deswegen lohnt zu erforschen. Und das zweite Wichtige ist, das habe ich noch nicht gesagt tatsächlich, aber das möchte ich euch noch mitgeben, und zwar viele von den Leuten, die Methoden gesucht haben, sich gegen Hexen zu wehren oder Methoden rausgefunden haben oder dachten rausgefunden zu haben, wie man Hexen einwandfrei erkennen kann, haben sich selber der Magie bedient. Und zwar nicht im Sinne von, oh, die Person klagt Hexen an, ist aber eigentlich selber ein Hexer, sondern im Sinne von, die Methoden waren inhärent magisch. Und magisch benutze ich jetzt in dem Sinne quasi Dinge, die über Wissenschaft hinausgehen, die per se nicht erklärbar sind, weil sie sich einer Erklärung entziehen. Das heißt, so Sachen wie, ihr kennt alle das Hufeisen über der Tür oder die Tatsache, dass man glaubte, dass man mit Nägeln Hexen aufhalten kann. Das hatte weniger damit zu tun, dass man auf Nägeln schlecht weglaufen kann, als mit der Tatsache, dass Nägel aus Eisen gemacht wurden. Und Eisen hat ja den Ruf, das Gegenmittel gegen Magie zu sein. Tatsächlich ist es in der Magie und in den okkulten Lehren aber so, dass Eisen auch als Schutzelement verwendet wird. Das heißt, im Endeffekt benutzen diejenigen, die sich mit Eisen gegen Hexen wehren wollen, Hexerei, um sich gegen Hexen zu wehren. Oder mein Favorit ist, es gab im ländlichen Raum so eine Praxis, um rauszufinden, ob jemand tatsächlich eine Hexe ist. Man ging nachts zu deren Haus und stahl eine Dachschindel, natürlich ohne, dass die Person es gemerkt hat. Und wenn dann am nächsten Tag die vermutete Hexe, ohne gefragt worden zu sein, bei dir zu Hause auftaucht, dann ist bestätigt, dass die Person eine Hexe ist.
Okay.
Also in der Hexenverfolgung selber ist sehr viel Aberglaube, sehr viel Mystik und auch sehr viel Magie auch selber drin. Und das, finde ich, ist wichtig im Kopf zu behalten, in Erinnerung zu behalten.
Vielen Dank für diese guten Abschlussworte und vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ihr mich hier hattet. Ich hatte sehr viel Spaß.
Auf ein neues.
Tschüss.
Tschüss.
Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.